Hier sind wir also, im Herzen von New York City, der Stadt, die niemals schläft. Wie keine andere Stadt symbolisiert New York ein fortschrittliches und dynamisches Amerika. Das liegt nicht zuletzt an seinen Bewohnern. Innovative Kunstformen wie Jazz verkörpern hier den Zusammenfluss verschiedener Kulturen und bilden den Soundtrack einer kreativen Explosion, die seit über einem Jahrhundert ein Aushängeschild der Stadt ist. Heute gehören außerdem Einwandererviertel wie Little Italy und Chinatown genauso zum Stadtbild New Yorks wie das Empire State Building oder die Freiheitsstatue. Mein Name ist Christoph Nossitz und ich arbeite am Deutsch-Amerikanischen Institut Sachsen. Auf den Spuren des Mühlhäuser Brückenbauers Röbling bin ich im September nach Amerika geflogen, um dort auf die Suche nach transatlantischen Brücken zu gehen. Und diese Reise endet nun hier, in New York, dem Ort von Röblings bekanntestem Werk, der Brooklyn Bridge. Mit der Konstruktion der Brücke hat sich ein Mühlhäuser unsterblich gemacht und unwiderruflich in das kulturelle Gedächtnis der Vereinigten Staaten eingeprägt. Röblings Brücke war allerdings nur eines von vielen Symbolen deutscher Kultur in den USA, einem Einfluss, von dem heute nur noch wenig zu erkennen ist. In unserer letzten Röbling-Folge soll es also um zwei Dinge gehen. Die Bedeutung der Brücke als Projektionsfläche für gesellschaftliche Veränderungen und darüber, weshalb nur noch so wenige Spuren deutscher Einwanderer erkennbar sind. Und das, obwohl Deutsche so lange die größte Einwanderungsgruppe in die USA darstellten. In der letzten Folge sind wir von Saxonburg weiter nach Trenton in den Bundesstaat New Jersey gereist. Denn hier baute Röbling zusammen mit seinen Söhnen eine Drahtseilfabrik und angrenzende Company Town auf. Die Drahtseile, die hier in Trenton hergestellt wurden, bildeten das Fundament technischen Fortschritts in den USA. Zur Zeit rasanter Industrialisierung, dem sogenannten Gilded Age, musste sich die Röbling-Familie gegen eine neu entstandene Klasse ruchloser Großkapitalisten durchsetzen. Diese sogenannten Robber Barons bildeten einflussreiche Wirtschaftsmonopole, die durch die Ausbeutung ihrer Arbeiter immer größeren Reichtum anhäufen konnten. Und die Spuren dieser Robber Barons wie J.P. Morgan, John D. Rockefeller und Andrew Carnegie findet man bis heute immer noch in Städten wie New York. J.P. Morgan Chase zum Beispiel mit ihrem Sitz in New York ist heute Amerikas größte Bank. Liebhaber klassischer Musik können in der Carnegie Hall, New Yorks wahrscheinlich bekanntestem Konzerthaus, die weltbesten Orchester hören. Und wer wie ich mit romantischen Komödien aus den frühen 2000ern aufgewachsen ist, der kennt das Rockefeller Center in der Weihnachtszeit, vor allem an seinem riesigen Weihnachtsbaum und der Eislauffläche. Aber auch unser Protagonist John Röbling sollte seine Spuren in New York hinterlassen. Zusammen mit seinem erstgeborenen Sohn Washington widmete er sich immer größeren Brückenbauprojekten im Land und überließ die Leitung seiner Fabrik in Trenton den anderen Söhnen. Ab Mitte des 19. Jahrhunderts wird New York dann durch einen explosionsartigen Bevölkerungszuwachs zu einer Metropole. Es ist also wenig überraschend, dass Röbling hier in New York sein größtes Projekt verwirklichen würde. Um das Ausmaß dieses Wachstums einmal greifbar zu machen, schauen wir einmal auf die Zeit nach Röblings Ankunft in Amerika zurück. Als Röbling 1831 in Amerika ankommt, ist New York mit etwa 200.000 Einwohnern Amerikas größte Stadt. Als er dann 1869 in New York stirbt, also 38 Jahre später, leben dort schon etwa 1 Million Menschen. Das bedeutet also, innerhalb von 40 Jahren hat sich New Yorks Bevölkerung verfünffacht. Und all diese neuen Bewohner brauchten Wohnraum. New York beschränkte sich damals auf die Manhattan-Halbinsel und diese Insel wurde allmählich immer enger. Es musste also eine Brücke her, um Manhattan über den breiten East River hinweg mit der Stadt Brooklyn zu verbinden. Brooklyn war damals die drittgrößte amerikanische Stadt. Ähnliche Projekte wurden schon seit längerer Zeit geplant, aber galten wegen der Breite des East Rivers als unmöglich. Die Brooklyn Bridge sollte nach ihrer Fertigstellung sowohl die längste und höchste Hängebrücke der Welt werden. Nach 15-jähriger Planung wurde der Bau der teuren Brücke endlich genehmigt. Es sollte also Röblings Traum nichts mehr im Weg stehen. Während Vermessungsarbeiten im Jahr 1869 geschah es dann aber. Eine herannahende Fähre zerquetschte Röblings Fuß und seine Zehen mussten amputiert werden. Trotz seines fortschrittlichen Denkens stand Röbling moderner Medizin seiner Zeit eher skeptisch gegenüber. Und so behandelte er die Wunde nur mit Wasser. Röblings Zustand verschlimmerte sich rasant und 24 Tage später erlag Röbling einer schweren Tetanusinfektion. Somit konnte der Mühlhäuser den Bau seiner Brücke im nächsten Jahr nicht miterleben. Stattdessen übernahm sein Sohn Washington die Leitung der Konstruktion. Und als dieser dann ebenfalls erkrankte, nahm seine Frau Emily die Zügel in die Hand und sorgte dafür, dass die Pläne ihres Mannes auch umgesetzt wurden.
Okay, ich bin jetzt gerade in New York angekommen und bin aus der Penn Station gestiegen. Mann, ist hier viel los, ey.
Um dem Verkehr in New York zu entgehen, bin ich mit einem Zug in die Stadt gefahren. Wer hier unterirdisch in der Pennsylvania Station ankommt, muss erst einmal seinen Weg durch ein verwirrendes Netz an Gängen zurück an die Oberfläche finden. Dort angekommen befindet man sich im Zentrum Manhattans, dem Herzen von New York. Wie man es aus Filmen kennt, darf man hier unter gar keinen Umständen stehen bleiben. Denn wer hier im Weg steht, wird schnell darauf hingewiesen, dass er den organischen Fluss an geschäftig wirkenden New Yorkern stört. Trotz Millionen deutscher Einwanderer muss man genau hinschauen, um die Überreste deutscher Kultur in der Stadt zu finden. An der Lower East Side, also genau am südöstlichen Zipfel der Manhattan-Halbinsel, findet man gelegentlich ein paar Überbleibsel deutscher Bewohner. Hier und da stehen noch alte Schriftzüge an Fassaden. Zufällig habe ich auf einem unübersehbaren roten Backsteinhaus die Wörter Freie Bibliothek und Lesehalle gefunden. Wie sich herausstellen sollte, bin ich hier auf die Ottendorfer Library gestoßen. Nach dem Herausgeber der größten deutschsprachigen Zeitung damals, der New Yorker Staatszeitung benannt, war die Ottendorfer Library seit 1884 New Yorks erste öffentliche Bibliothek. Genau hier, wo heute die Ottendorfer Library steht, war zu Zeiten Röblings der deutsche Einfluss in New York kaum zu übersehen. Und auf den Spuren dieser deutschen Vergangenheit in New York begeben wir uns nun auf eine kleine Zeitreise zurück in das New York des 19. Jahrhunderts. Wie wir in der letzten Folge gelernt haben, wurde das 19. Jahrhundert in den USA durch Bevölkerungswachstum und Industrialisierung bestimmt. Einwanderer auf der Suche nach Arbeit strömten in das wachsende und industrielle Amerika. Wer damals den Atlantik überquerte, landete mit großer Wahrscheinlichkeit früher oder später in New York. Die meisten Einwanderer kamen nämlich auf Ellis Island an. Es ist eine kleine Insel vor der Küste New Yorks. Wer von den amerikanischen Immigrationsbeamten als gesund eingestuft wurde, der durfte dann weiter mit einer Fähre nach New York übersetzen und dort ein neues Leben beginnen. Für viele Menschen mit Krankheiten oder Behinderungen sollte Ellis Island jedoch der einzige Berührungspunkt mit Amerika bleiben. Denn wen die Beamten als untauglich einstuften, der wurde mit dem nächsten Schiff zurück nach Europa geschickt. Wer es endlich nach New York schaffte, kam dort meist mit sehr wenig Geld an. Viele Einwanderer arbeiteten deshalb erst einmal in New York, um sich dort das Geld für die Weiterreise in das Landesinnere zu erarbeiten. Mit ganzen Stadtteilen, in denen man nicht Englisch sprechen musste, wurde New York schnell zur neuen Heimat vieler Einwanderer. Und nur wenige haben New York im 19. Jahrhundert so geprägt wie die deutschen Einwanderer. Zum Ende des 19. Jahrhunderts soll etwa ein Viertel der damals 2 Millionen New Yorker Deutsch gesprochen haben. Das bedeutet, dass nach Berlin und Wien New York zu dieser Zeit die größte deutschsprachige Population der Welt hat. Viele gerade angekommene deutschen Einwanderer ließen sich zunächst an der Lower East Side nieder. Also genau an diesem unteren Zipfel Manhattans, in dem wir heute noch die Ottendorfer Library sehen. Durch den stetigen Zufluss neuer Einwanderer wurde das Viertel schließlich als Klein-Deutschland bekannt. Und wie das Leben deutscher Einwanderer hier ausgesehen hat, das kann man sich auch heute noch im Tenement Museum in New York anschauen.
You know, this is something that I don't think a lot of people realize. More Germans immigrated to the United States than any other country in Europe, by far. And where were they when they, you know, those that were coming in the 19th century, they landed here in New York, many of them. Indiana, they went all over Indiana. And Ohio and Michigan, all over the Midwest, and Texas. You know, Germans just spread out all over the United States, but they started on the East Coast.
Von New York an der Ostküste verteilten sich Deutsche als größte Einwanderungsgruppe in jede Ecke der Vereinigten Staaten. Viele blieben jedoch erstmal in Kleindeutschland, dem Zentrum deutschen Lebens in Amerika.
And this was a very, very large German community, where we are right now. Question for all of you. What do you think the number one occupation was for German immigrant men who were coming here in the 1800s? Take a guess. Tailor number one.
Mm. Oh, okay.
Which surprises a lot of people. Mm-hmm. Shoemaker. Mm-hmm. That does not surprise people. Mm-hmm. And right behind those two would be cigar maker, which surprises people. Butcher, which does not surprise people. Mm-hmm. So I'm just trying to give you a sense here of, you know, what the occupations were here.
Wer hier nicht als Schneider, Schuhmacher oder Metzger seinen Lebensunterhalt bestritt, der arbeitete wahrscheinlich in einem der vielen Läden, die Kleindeutschland mit Produkten aus der Heimat versorgte. Und gerade Gaststätten in Kleindeutschland zogen Leute aus der ganzen Stadt an. So gehörten zum Beispiel Begriffe wie Sauerkraut, Bier und German-Gemütlichkeit zum Alltagswortschatz von vielen New Yorkern. Aber gerade anfangs wurde diese wachsende deutsche Präsenz nicht überall gerne gesehen. Die USA wurde bis zum 19. Jahrhundert stark puritanisch geprägt. Und so kam es häufiger zu Beschwerden über die Trinkfreudigkeit neuer deutscher Nachbarn. Die Beer Saloons, wie man die Bierstuben in Amerika nannte, waren dabei allerdings nicht nur Orte des Trinkens.
German beer saloons in this neighborhood, Kleindeutschland, they are community spaces. It's where you go to pick up your mail. Not just a place you go to get a beer.
Bierstuben waren Orte des öffentlichen Lebens, an denen die deutschsprachige Gemeinde New Yorks zusammenkam. Einwandererfamilien, die sich oft ein einziges Zimmer teilen mussten, kamen in die Biersaloons, um der Enge ihrer Wohnung zu entkommen. Als kulturelles Zentrum in Kleindeutschland galten also Biergärten, aber auch Sport- und Schützenvereine, deutsche Bibliotheken, Schulen und Kirchen. Wir können uns Kleindeutschland an der Lower East Side also in etwa so vorstellen wie das heutige Little Italy und Chinatown. Viertel, die durch konzentrierte Einwanderung die Identität der Stadt historisch geformt haben.
Basically the pictures of Kleindeutschland are from the 1870s, post-Civil War. But 100 years later, in the 1970s, this is still an immigrant neighborhood. It's just a non-European immigrant neighborhood. An immigrant neighborhood of people of color. So still an immigrant, but primarily people of color immigrants.
Okay, wie wir im Tenement Museum gelernt haben, war Kleindeutschland im Jahr 1870, also ein Viertel, das vor allem deutsch geprägt war. 100 Jahre später, in den 1970er Jahren, ist die Lower East Side immer noch eine Anlaufstelle für Einwanderer, nur lässt sich diese deutsche Prägung nicht mehr erkennen. Was ist also in den 100 Jahren passiert? Für diese Frage reisen wir noch einmal in der Zeit zurück. Es ist der 15. Juni 1904. Ein Tag, der Kleindeutschland für immer verändern würde. Es ist ein sonniger, warmer Sonntag, sozusagen der perfekte Tag für einen Ausflug. Gemeindemitglieder der St. Mark's Kirche, einer protestantischen deutschen Kirche hier in Kleindeutschland, laden deshalb zu ihrem 17. alljährlichen Ausflug ein. Man will auf einem Schaufelraddampfer gemütlich den East River hinaufschippern und flussaufwärts anschließend ein Picknick veranstalten. Die P.S. General Slocum ist ein etwas in die Jahre gekommener Dampfer, und deshalb eine erschwingliche Alternative für New Yorker, die sich einen Ausflug sonst nicht leisten können. Die etwa 1300 Menschen an Bord, von denen die meisten Frauen und Kinder sind, freuen sich jedenfalls bereits wochenlang auf diesen Ausflug. Bis heute ist nicht geklärt, ob es eine brennende Zigarette war oder ein achtlos entsorgtes Streichholz, das den Brand auf dem Vorderdeck auslöste. Belegt ist allerdings, dass die Rettungswesten an Bord größtenteils verfault und nicht schwimmfähig waren. Die an Bord befindlichen Rettungsschläuche hatten Löcher und Rettungsboote waren so mit Draht am Oberdeck befestigt, dass man sie nicht lösen konnte. Was als fröhlicher Sonntagsausflug begann, endete als Schreckenstag und sollte bis zum 11. September 2001 das verheerendste Unglück New Yorks bleiben. Die Frauen und Kinder, die Opfer dieses Unglücks wurden, warfen einen Schatten auf Kleindeutschland, von dem sich die Gemeinde niemals erholte. Viele Bewohner waren entweder befreundet oder verwandt mit einem der 1000 Verunglückten. Ständig an die Tragödie erinnert, zerstreute sich die Gemeinde Kleindeutschlands also innerhalb von nur 2 Jahren. Heute erinnert ein Denkmal im Tompkins Square Park an das Unglück. Und auf eine Art auch an das Ende Kleindeutschlands, in dessen ehemaligen Gebiet der Park heute liegt. Aber wohin genau sind die ehemaligen Bewohner Kleindeutschlands gegangen?
Many of them moved 95 blocks north of here to the Upper East Side of Manhattan to a community we call Yorkville now, but back then it was known as Germantown. It's an upper class German neighborhood on the Upper East Side of Manhattan. Much better housing stock, newer housing stock, bigger rooms, bigger apartments.
Wer es sich leisten konnte, zog also weiter nach Germantown. Eine wohlhabende Gegend im Norden Manhattans. Andere verließen New York und ließen sich im Rest des Landes nieder. Mit dem Eintritt der USA in den Ersten Weltkrieg verlor New York dann schließlich auch den letzten Rest seiner deutschen Prägung. Viele Deutsch-Amerikaner wollten nicht als Sympathisanten des Kriegsgegners gelten und lebten ihre deutsche Kultur fortan nicht mehr öffentlich aus. Beispielhaft für diese kulturelle Distanzierung von Deutschland ist zum Beispiel die Geschichte des Hotdogs. Denn dass man Hotdogs heute nicht mehr Frankfurter oder Wiener nennt, entstammt vor allem dem Interesse, deutsche Kultur in den Staaten allmählich verschwinden zu lassen. So viel jedenfalls zu der Frage, wieso Kleindeutschland heute nicht mehr wie Little Italy oder Chinatown das Bild New Yorks prägt. Fast 120 Jahre nach dem Slocum-Unglück steige ich selbst auf eine Fähre und fahre über den East River. So verlasse ich das ehemalige Kleindeutschland an Manhattans Lower East Side und fahre im Schatten von Röblings Brücke nach Brooklyn. Mit ihren Bögen, die wie Kirchenfenster aussehen, thront die Brücke dabei wie eine Kathedrale über den Fluss. In einem Brooklyner Stadthaus wurde ich dann zu einem gemütlichen Kaffee eingeladen. Und wie mir das auch schon in Saxenburg passiert ist, dehnte sich das für eine halbe Stunde angesetzte Gespräch letztendlich über 2 Stunden.
Hi, my name is Richard Ho. I am a professor of interdisciplinary studies at John Jay College of Criminal Justice in New York. And I am the author of Engineering America, The Life and Times of John A. Roebling.
Richard hat eine Reihe von Büchern geschrieben, die Roeblings Leben und Schaffen historisch in den Vereinigten Staaten verorten. Er ist also genau der Richtige, um über die Bedeutung der Brücke als kulturelles Symbol Amerikas zu sprechen.
I think one of the things we ask about engineers is how they did things, but not what they thought they were doing. And that's an interesting question with John, I think. He thought that the work of engineering, specifically railroads, bridges, were works of connection. How you created a better society was to connect people. And so that, you know, engineering would help create a better, more equal society. Railroads would tie the country together and make brothers and sisters of the US rather than sort of enemies.
Es ging Roebling also nicht nur um die technische Arbeit als Ingenieur. Vielmehr sah er im Bau von Brücken und Bahnlinien eine Chance, das Land und die Menschen darauf zusammenzubringen. Roebling sah in seiner Arbeit also eine größere gesellschaftliche Funktion. Und die Brooklyn Bridge sollte genau dieses Zusammenführen der Nationen symbolisieren.
It's built between 2 city halls. It leads from Brooklyn City Hall to Manhattan or New York City Hall. And so it was sort of a bridge that connected sort of centers of power. And it also symbolizes the connection of the city, the pulling together of the city. And if you read the newspapers on the day the bridge is opened, a lot of newspapers are like, well, now that New York and Brooklyn are connected, we should start talking about the connection of the whole city. And so people start talking about the municipal consolidation of the 5 boroughs, which is ultimately, so that conversation which comes to fruition in 1898, when the 5 boroughs of New York are consolidated into 1 city, that conversation starts when the bridge is opened.
Der Bau der Brooklyn Bridge läutet also ein neues Zeitalter für New York ein. Wenn wir uns einmal eine Karte von New York anschauen, dann sehen wir, dass die Brücke nämlich direkt vom New Yorker Rathaus in Manhattan über den East River hinweg vor die Tore des Brooklyner Rathauses führt. Damit symbolisiert die Brücke also die Verbindung zweier Machtzentren an der amerikanischen Ostküste. Die Verbindung von New York und Brooklyn regte schließlich auch Gespräche über die Vereinigung der fünf New Yorker Boroughs an. Vereinfacht gesagt waren die fünf heutigen Stadtteile New Yorks früher einmal eigenständige Gemeinden. Und diese Gemeinden, also New York auf der Manhattan-Halbinsel, Brooklyn, Queens, die Bronx und Staten Island, wurden zu einem großen New York zusammengefasst. Damit wuchs die New Yorker Bevölkerung in nur einem Jahrzehnt von 2,6 Millionen Einwohnern im Jahr 1890 auf etwa 3,8 Millionen Einwohner im Jahr 1900. Mit der Verbindung der fünf New Yorker Boroughs gab es also auf einen Schlag über 1 Million zusätzliche New Yorker.
By that point, you've just got this huge city arising around the bridge, which is using, again, all the same things to make it work that were used on the Brooklyn Bridge, were tested on the Brooklyn Bridge and found to work on the Brooklyn Bridge.
Die Brooklyn Bridge fungierte als eine Art Versuchslabor für neue Technologien. Als damals größtes Bauwerk in Nordamerika wurde hier zum Beispiel die Tragkraft von Stahl verfeinert. Denselben Stahl benutzte man dann als Rahmenkonstruktion für Wolkenkratzer. Und so konnte man immer höhere Gebäude bauen, ohne dass diese unter ihrem eigenen Gewicht zusammenstürzten. Außerdem wurden Röblings Stahlseile, die die Brücke trugen, später in den ersten Aufzügen verwendet. Denn seien wir mal ehrlich, was nützt einem ein riesiger Wolkenkratzer, wenn man die oberen Etagen nur mit der Treppe erreichen kann? Und so wuchs allmählich um die Brücke herum das imposante New York mit seiner Skyline, das wir heute von unzähligen Bildern und Filmen kennen. Die Brooklyn Bridge legte also das Fundament für eine dynamische und hochmoderne Metropole.
This is the future. The Brooklyn Bridge is the future. It has all the elements that would then come to define the sort of New York we think of in the early 20th century. All those images of this momentous, electrified city, buzzing with activity, buzzing with people. The city that's about to explode and take off and come to define the 20th century. And the sort of aesthetics of the old in the Gothic towers and things, leading into the steel of the bridge and the cables. It's the sort of new bursting out of the old.
Das Neue, das aus dem Alten hervorbricht. So beschreibt es Richard jedenfalls. Die Brooklyn Bridge steht für Zukunft. Als eines der ersten beleuchteten Bauwerke des Landes symbolisiert sie die pulsierende, energetische und kreative Explosion der Stadt. Während die gotischen Türme an eine europäische Vergangenheit erinnern, führen die Stahlseile in die Zukunft der Vereinigten Staaten als industrielle Großmacht. Als Schnittstelle zwischen Vergangenheit und Zukunft fungiert die Brooklyn Bridge also auch als Projektionsfläche für amerikanische Zukunftsvisionen. An der Brücke lassen sich aber auch andere soziale Verhältnisse der amerikanischen Bevölkerung beobachten.
Work on the Brooklyn Bridge was really hard. And there is no workers' compensation. There's no unemployment. It was built by hand. You could lose a finger. All sorts of things, accidents happened. When they were spinning the cables, there's no safety nets. If you fall off, well, tough luck. And there's lots of examples of accidents that happened on the bridge site. And if you had a serious accident, there's no unemployment, there's no any of that sort of stuff. So it was really hard work. And it was very dangerous work.
Die Arbeit an der Brücke war schwierig und unglaublich gefährlich. Es waren vor allem Einwanderer, die als günstige Arbeitskräfte und ohne Sicherung an der Brücke arbeiteten. Wer von der Brücke stürzte, der hatte nicht nur Pech gehabt. Die Familien der verletzten oder verunglückten Arbeiter hatten keinerlei Anspruch auf Entschädigungszahlungen.
And one of the saddest things about the bridge was that when they were planning an opening day celebration, the workers applied to be in the parade that went over the bridge and they were turned down. And so all the parade to open the Brooklyn Bridge was President Chester Arthur, the president of the US, and sort of several branches of the militia, the New York State militia, so a military parade with the president. And then after that, there were tickets given out to people who could go on the bridge and the first people allowed on the bridge and sort of mill around. And they were all given to rich people and people who worked for newspapers and politically connected people. And so there was a sort of open day on the bridge, but none of the workers were invited to that either. And I think that's it was very shabby treatment of them, but there was definitely the sense and the symbolism. The symbolism was sort of, it was built by all these people. And then when it was open, they were all swept away. And who were able to go on the bridge? Well, well-connected people, the upper classes. So I think there was people who worked on the Brooklyn Bridge. It was very dangerous work. They weren't paid a ton of money, but they felt real pride.
Als die Brücke am 24. Mai 1883 feierlich eröffnet werden sollte, wollten die Brückenarbeiter an der Festparade über die Brücke teilnehmen. Doch man wies ihre Anfrage ab. Stattdessen führte der amerikanische Präsident eine Militärparade über die Brücke. Im Anschluss daran wurden Eintrittskarten an gut vernetzte Mitglieder der amerikanischen Oberschicht verkauft. Während also wohlhabende New Yorker staunend zum ersten Mal über die Brücke liefen, mussten die, deren harte Arbeit die Brücke geschaffen hatten, von weitem zuschauen. Nach ihrer Eröffnung symbolisierte die Brücke also auch die Kluft zwischen Arbeitern und der entstehenden Schicht wohlhabender Wirtschaftsmagnaten. Mittlerweile hat sich die Bedeutung der Brücke von einem Symbol der Zukunft zu einem Nostalgieobjekt gewandelt. Die Brücke erinnert heute an ein altes New York. Und so pilgern jedes Jahr etwa 5 Millionen Besucher an die Brücke, um dort ein Stück vergangenes New York zu bewundern. Fast 140 Jahre nach ihrer Eröffnung traf ich mich am Fuß der Brücke mit Chris Roebling. Chris ist der Ururenkel von Washington und Emily, dem Paar, das nach John Roeblings Tod den Bau der Brücke überwachte. Und jetzt, Connoisseure der 80er Jahre Post-Punk-Szene New York aufgehorcht. Denn ihr könntet Chris auch aus einem anderen Kontext kennen. In seiner Jugend spielte Chris Gitarre in der Band Capital Punishment, einer Band, die er mit seinem Schulfreund und späteren Schauspieler Ben Stiller gründete. Als einziger direkter Enkel von John Roebling und dessen Sohn Washington ist Chris heute zuständig für die Erhaltung des Familienvermächtnisses.
So, where exactly are we right now?
We are basically in the shadow of the Brooklyn Bridge on the Brooklyn side in Brooklyn Bridge Park, which is a park that has been made over the last 10 years roughly by reclaiming the rather abandoned and forlorn waterfront of the East River on the Brooklyn side.
Chris erklärt mir, wie sich die Umgebung um die Brooklyn Bridge herum verändert hat. Während die Brücke im dicht besiedelten Manhattan schon immer von Trubel umgeben war, sah es auf der Brooklyner Seite etwas anders aus. Gegenüber Manhattan als Geschäftszentrum New Yorks galt Brooklyn eher als Arbeiterviertel. Mieten waren dort deshalb erheblich erschwinglicher als Manhattan. Brooklyn war entsprechend vor allem unter jungen Leuten, Einwanderern und Künstlern beliebt, die dann auch über die Jahrzehnte die Kultur des Viertels geprägt haben. Heute gilt Brooklyn deshalb als hipstes Viertel in New York. Diese neue Beliebtheit Brooklyns führte schließlich auch zu steigenden Mieten und zunehmender Gentrifizierung. Und diese Entwicklung Brooklyns vom Arbeiter zum Szeneviertel lässt sich daran beobachten, dass die verlassenen Lagerhäuser am Fuße der Brooklyn Bridge einer großzügigen Parkanlage gewichen sind. Jetzt hat mich natürlich interessiert, welchen Stellenwert diese deutsche Vergangenheit in Chris' Familie heute spielt.
So, no, so I have zero German culture. You know, I mean, it was a long time ago. You know, my German ancestors came here, you know, in the 1830s. So it's you know, but I have this feeling that the instant John Roebling saw that America was really playing ball with him and giving him an opportunity to live the life he really wanted to live, that even for him, Germany suddenly became a very like distant thing. You know what I'm saying? I think he very quickly in his own heart kind of became an American, you know, when he saw that, wow, you know, I'm being given the opportunity to, you know, to do the things I'm great at, you know? And so I think he quickly fell in love with being here.
Chris ist also ohne deutschen Einfluss aufgewachsen. Er vermutet, dass der Grund dafür der amerikanische Traum gewesen sein könnte. Dass John Roebling wegen der vielen Möglichkeiten auf ein besseres Leben Amerika als neue und einzige Heimat gesehen hat. Hier sollte man jedoch vorsichtig sein und keine voreiligen Schlüsse über Roeblings Verhältnis zu Deutschland schließen. Roebling passte sich seiner neuen amerikanischen Heimat sprachlich und kulturell zwar an, er vergaß jedoch niemals seine Heimat in Deutschland. Das würde jedenfalls erklären, wieso Roebling seinen Sohn Washington und dessen Frau Emily für eine Zeit nach Mühlhausen sendet. Und auch in Roeblings Arbeit als Ingenieur stößt man immer wieder auf Spuren aus seiner Heimat.
When John was young, before he moved to before he moved to the United States, he found himself deeply and profoundly in love with the architectural implications of Gothic churches. Not for religious reasons, but because he actually believed in I guess what would be called sort of referenced as sacred architecture. He believed that certain materials and certain shapes, certain geometric patterns in structures created a certain kind of energy which impacted people's behavior. And he felt that, for example, the shapes and materials in churches caused people to be their best selves, that they caused them to be introspective, generous, sensitive, and not even because of it, the religious implications, but actually the geometry itself, he felt, impacted people. And so...
Ich würde vorschlagen, dass wir uns an dieser Stelle einmal ein Bild der Brooklyn Bridge zur Hand nehmen. Denn wie uns Chris erklärt, war Röbling seit seiner Jugend von gotischen Kirchen besessen. Dabei schien es ihm weniger um deren Funktion als Gotteshäuser zu gehen, als eher darum, wie die in Kirchen verbauten Materialien und Formen das Denken der Menschen beeinflusst. Röbling glaubte nämlich daran, dass bestimmte Formen das Handeln von Menschen positiv beeinflussen könnten. Sie auf eine Art vielleicht einsichtiger und großzügiger machen könnten. Ob an dieser Vermutung wirklich etwas dran ist, steht auf einem anderen Blatt. Was jedoch erwiesen ist, ist, dass Röblings Eindruck von Kirchen auch seine Arbeit beeinflusst hat. Wer schon einmal in Mühlhausen war, dem ist vielleicht aufgefallen, dass die Stadt voller Kirchen zu sein scheint. Gefühlt kann man kaum um eine Ecke biegen, ohne eine Kirche zu sehen. Und so war es auch zu Röblings Zeiten. Röbling ist nur 200 Meter entfernt der Divi Blasi Kirche geboren und aufgewachsen. Und wer einmal ein Bild der Divi Blasi Kirche neben ein Foto der Brooklyn Bridge hält, dem wird auffallen, dass die gleiche Bogenform in Fenstern der Divi Blasi Kirche und in den Türmen der Brooklyn Bridge zu finden ist. Röbling hat also seine Heimat Mühlhausen in seinem größten Werk verewigt. Auf eine Art schaut man also durch die Türme der Brooklyn Bridge durch die Jahrhunderte über den Atlantik bis nach Mühlhausen. So geht es mir jedenfalls immer, wenn ich heute Bilder der Brücke sehe. Zum Ende meiner Reise auf Röblings Spuren habe ich gelernt, dass sogar meine kleine Heimatstadt in Thüringen weltverändernde Persönlichkeiten hervorbringen kann. Man muss nicht aus einer Großstadt kommen, um Großes zu leisten. Und so habe ich auf meiner Reise auch meine Heimat besser kennengelernt. Eine Heimat, die auch Röbling nie vergessen hat. Die Brooklyn Bridge ist also mehr als nur eine Brücke zwischen zwei Stadtteilen in New York. Vielmehr steht sie für eine jahrhundertealte Verbindung Deutschlands und der Vereinigten Staaten. Ob das von Mühlhäusern gegründete Saxenburg in Pennsylvania oder die Fensterbögen der Divi Blasi Kirche, die wir in den Türmen der Brücke finden. Röblings Schaffen in Amerika erlaubt uns einen Blick auf eine gemeinsame transatlantische Vergangenheit. Eine Vergangenheit, die heute in Diskursen über den Einfluss Amerikas in Deutschland häufig übersehen wird. Zum Abschluss unserer Reihe möchte ich noch einmal allen Gesprächspartnerinnen und Partnern danken. Um die Stunden an Material in drei überschaubare Episoden zu kondensieren, konnte ich leider nicht jedes geführte Interview im Podcast benutzen. Trotzdem waren auch diese Gespräche ungemein wichtig für die Recherche dieser Folgen. Besonderer Dank geht außerdem noch einmal an die Stadt Mühlhausen, die Sächsische Staatskanzlei, das Auswärtige Amt und die US-Botschaft, ohne deren großzügige Unterstützung die Produktion dieser Podcast-Reihe nicht möglich gewesen wäre. Diese Folge war eine Produktion der Atlantic Hour mit Musik von mir, Christoph Nostitz. Vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal.